Beweggründe. Der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Wir geben Geflüchteten eine Stimme. Mit Nora Abu-Un und Peter Runstroth-Bauer. Heute zu Gast Rechtsanwalt Ronald Reimann vom Verein Xenion in Berlin.
Ja, Herr Reimann, wir danken Ihnen, dass Sie heute für uns Zeit haben. Sie kümmern sich und beschäftigen sich mit Ihrem Projekt um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das ist eigentlich selbsterklärend, aber erzählen Sie uns etwas über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Ja klar, das hat allein vom Wort her schon mal eine ganz viele Komponenten, unbegleitet, minderjährig, geflüchtet. Das sind, sage ich mal, so wirklich drei ganz große Themenkomplexe und ich glaube, das Gravierendste für diese Gruppe von Geflüchteten ist, dass sie eben Kinder und Jugendliche sind, die ohne Eltern hier nach Deutschland ankommen, hier unterwegs sind. Deshalb sagt auch die EU-Aufnahmerichtlinie, sie sind eine ganz besonders schutzbedürftige Gruppe und deshalb muss auch besonders sich um diese Kinder gekümmert werden. Und das ist Aufgabe unseres Projektes. Unser Ansatz ist der, dass es besonders gut für die Kinder und Jugendlichen ist, die hier alleine sind, wenn sie eine erwachsene Person an die Seite bekommen, die jetzt nicht nur im rechtlichen Sinne die Sorge ausübt, die Personensorge, sondern eben auch tatsächlich eine Vertrauensperson ist, die hier an der Seite steht, die Minderjährigen unterstützt und eben wirklich ja so ein bisschen auch den Elternersatz bieten kann. Und deshalb unser Projekt hat das Ziel, Ehrenamtliche zu finden, sie zu schulen und dann eben an minderjährige Geflüchtete zu vermitteln. Das heißt, ich kann das gern später auch noch genauer erklären, dass die sich erstmal kennenlernen und dann eben hoffentlich gut zueinander finden und dann eben gemeinsam eben bis zur Volljährigkeit erstmal diese Vormundschaft gemeinsam bestreiten.
Genau, ich glaube, Sie haben es schon geahnt. Da wäre nämlich direkt jetzt mal eine Frage, diese Vormundschaft, welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Wie funktioniert das überhaupt? Wer kann das machen? Und so weiter und so fort.
Genau, als ehrenamtliche Person, wie kann man Vormund werden oder was ist da Voraussetzung? Also da gibt es natürlich bestimmte formale Voraussetzungen. Man muss selber über 18 sein. Wir müssen natürlich sehr genau auf den Kinderschutz achten. Deshalb ist es Standard, dass natürlich erweiterte Führungszeugnisse angefordert werden. Und wir auch ja auch darüber hinaus die Ehrenamtlichen besonders sensibilisieren, dass wir es ja wirklich mit einer ganz besonders schutzbedürftigen Gruppe zu tun haben. Aber erstmal sind wir immer auf der Suche und sprechen Personen an, die sich ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe engagieren wollen. Und viele sagen dann, ja, das ist ein Amt, was mich interessiert. Und dann fangen wir erstmal an, die Personen näher kennenzulernen. Das ist auch ganz wichtig, dass also vor jeder Vermittlung an einen Minderjährigen wir selber erstmal gucken, was ist das für eine Person, die da sagt, ja, ich möchte mich für einen Geflüchteten engagieren? Was ist die Motivationslage dahinter? Welche Kompetenzen und welche auch besonderen Qualitäten bringt die Person mit? Und dann zu sagen, ja, das ist eine passende Person, die ist geeignet, hier eine Vormundschaft zu übernehmen.
Bedeutet das denn auch noch eine spezielle Vorbereitung Ihrerseits dieser Personen, die sich dazu melden? Also
ja, auf alle Fälle. Also wir haben ein Schulungsprogramm, das vor der Vermittlung von allen Ehrenamtlichen durchlaufen werden muss. Da geht es viel um rechtliche Dinge. Da steht natürlich bei Geflüchteten das Thema Aufenthaltsrecht und Asylrecht mit im Mittelpunkt. Aber die Minderjährigen, die leben ja nicht bei den Vormunden. Das ist auch häufig so ein erstes Missverständnis. Lebt denn der junge Geflüchtete bei mir zu Hause oder muss ich den bei mir zu Hause aufnehmen? Nein, das ist theoretisch möglich, aber die absolute Ausnahme. Der Normalfall ist ja der, dass eben unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Jugendhilfesystem untergebracht werden. Das heißt, es gibt spezielle Wohngruppen, wo sie auch betreut werden, wo es Fachkräfte gibt, pädagogische Fachkräfte, die sich, sag mal, um das tägliche Leben kümmern. Aber das ist natürlich verbunden mit dem Thema Jugendhilfe und Jugendhilfeleistung, Jugendhilferecht. Das ist ein weiterer Schulungspunkt. Und wir haben eine Einführungsveranstaltung, wo wir einfach erstmal überhaupt in diese Problematik einführen. Warum flüchten Kinder und Jugendliche überhaupt? Wie ist ihre Situation? Welche besonderen Unterstützungsbedarfe haben sie? Und eben ganz praktisch auch, wie sieht dann überhaupt eine Vormundschaft aus? Vormundschaftsrecht ist ja ein besonderes Rechtsmaterie, da schulen wir auch dazu. Und ganz wichtig, alle Ehrenamtlichen haben bei uns eine Präventionsschulung zur Prävention sexueller Gewalt. Weil das ist ja auch eine besondere Situation. Wenn wir eine erwachsene Person mit einem Minderjährigen zusammenbringen, müssen wir als Träger natürlich ausschließen, dass hier irgendwelche Gefahren für die Kinder entstehen können. Und andererseits sehen wir es so, dass gerade die ehrenamtlichen VormundInnen die Personen sind, die auch nochmal ganz besonders auf die Kinder und Jugendlichen gucken können, um eben auch zu verhindern, dass sie selber hier in irgendwelche Gefahrensituationen geraten.
Ich stelle mir das unheimlich herausfordernd vor, für einen Erwachsenen so eine Vormundschaft zu übernehmen. Und das ist ja keine Sache, für die ich mich heute entscheide und übermorgen schon wieder sage, naja, nee, das ist mir zu viel oder das kann ich nicht. Das sind ja Herausforderungen, die sich dann tatsächlich bei einem Minderjährigen über 3, 4, 5 Jahre erstrecken können, an denen man, in denen man an der Seite des Betreffenden, der Betreffenden steht. Ist das allen so bewusst, dass das so eine Verpflichtung ist, die sie eingehen, die ja tief, intensiv und auch manchmal sehr lang andauernd ist?
Ja, ich finde, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Ehrenamtlichen, die wir vermitteln, sich da sehr bewusst sind. Es gibt ja viele spannende und auch sinnvolle, sinnstiftende Tätigkeiten als Ehrenamtlicher in der Geflüchtetenhilfe. Und da sticht natürlich tatsächlich das Thema Vormundschaft heraus, weil es ist mit einer großen rechtlichen Verantwortung verknüpft. Es ist eben ein Ehrenamt, was man dann tatsächlich bis zum, mindestens, sage ich mal, bis zur Volljährigkeit ausüben sollte. Also es ist langfristig angelegt. Und es ist auch wirklich eine große Verantwortung, die die Ehrenamtlichen übernehmen. Dessen sind die sich aber bewusst. Und unsere Erfahrung zeigt uns auch, dass es eigentlich nicht so ist, dass sich jemand bei uns meldet, der heute gesagt hat, ich möchte mich gern ehrenamtlich engagieren. Und jetzt rufe ich bei Akinda an und morgen führe ich dann eine Vormundschaft. Mein Eindruck ist wirklich der, das ist so ein Thema, was bei vielen Ehrenamtlichen über einen längeren Zeitraum erstmal so einsickert.
Man wächst rein.
Ja, man wächst rein. Da ist auch so Überlegung, Mensch, wir haben viele Ehrenamtliche, die das gerade am Ende des Berufslebens überlegen, was kann ich jetzt danach Sinnstiftendes tun? Haben dann schon mal was gehört von Vormundschaften? Rangeln sich da so langsam ran, gucken mal auf unsere Website, machen mal ein Telefonat mit uns. Und dann irgendwann kommt so der Klickmoment, wo sie sagen, jetzt mache ich das. Und dann sind sie meistens auch schon sehr gut, sage ich mal, vorbereitet und haben auch schon eine große Vorstellung davon, was auf sie zukommt. Und alles Weitere klärt sich dann eben auch in der Kennenlernphase, wo wir die Ehrenamtlichen kennenlernen und sie schulen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da wirklich für alle Beteiligten eine Klarheit reinbringen. Und deshalb, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer froh, wenn ein Ehrenamtlicher nach der Schulung sagt, hey, das war total spannend und ich habe viel mitgenommen, aber jetzt weiß ich, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist vielleicht zu viel. Ich habe doch nicht genügend Zeit. Ich suche mir eine andere ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist mir, das ist uns viel lieber, als wenn jemand schnell in irgendein Ehrenamt reinkommt und dann nach einem halben Jahr sagt, nee, das ist nicht das Passende. Weil wir müssen ja immer auch einfach die Kinder und Jugendlichen im Blick haben. Da ist es uns ganz wichtig, möglichst zu vermeiden, dass es da schon wieder irgendwelche Beziehungsabbrüche gibt. Weil das ist ja, was die Kinder und Jugendlichen mitbringen, dass sie ihre Familie verloren haben, dass sie fern der Heimat sind, dass sie jetzt in einer neuen Umgebung sind und dort ankommen müssen. Und das Schöne ist ja, dass eben in aller Regel die ehrenamtlichen Personen wirklich konstant an ihrer Seite stehen. Da mag man eine Wohneinrichtung wechseln, da muss man vielleicht die Schule nochmal wechseln, aber die ehrenamtlichen VormundInnen stehen einfach an der Seite und begleiten sie und sind immer da. Und das ist total wichtig. Und mein Eindruck ist wirklich der, also die Ehrenamtlichen, die dann wirklich den Job bei uns übernehmen, die wissen das und denen ist auch sehr klar, dass sie sich da wirklich auf eine längere Unterstützung einlassen. Und sie wollen das auch.
Aber auch gut, dass Sie ja betonen, dass man auch nach dieser Schulung, dass einem dann klar werden kann, ne, das ist es womöglich doch nicht und dass man das dann auch äußern soll und also darf und soll auch vor allem.
Das ist ja eigentlich Beleg dafür, wie gut diese Schulung ist.
Ja. In der Tat, denke ich auch.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Ehrenamtliche wirklich auch so eine Anbindung an einen Träger mit Fachkräften braucht. Wir hatten 2015 und 2016, als wirklich ja unheimlich viele unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gekommen sind, die Situation, dass sehr viele Ehrenamtliche durch Aufrufe in den Medien sehr spontan eine Vormundschaft übernommen haben und eben nicht angebunden waren, nicht vorher geschult waren. Und ich glaube, ganz viele davon haben auch einen guten Job gemacht. Aber wir wissen aus Gesprächen jetzt, dass viele sagen, wenn ich damals jemand gehabt hätte, mit dem ich auch mal über meine eigenen Zweifel, über meine Fragen oder auch über fachliche Dinge reden kann, das hätte mir so sehr geholfen. Das hat uns einfach darin bestärkt, wie wichtig es ist, dass die Ehrenamtlichen gut angebunden sind und immer uns, wir verstehen uns so als Backup. Wir stehen sozusagen, wir schulen, aber wir stehen auch während der Vormundschaft immer mit Rat und Tat zur Seite.
Also Hilfsbereitschaft, Empathie, Herz sind unabdingbar, aber das Ganze systematisch aufzustellen ist eben unerlässlich. Stichwort Kinder, die kommen hier an, die haben die Eltern verloren, sind alleine, wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren? In welcher Verfassung kommen die hier an und wie findet dann diese Aufeinanderkunft statt?
Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen.
Machen Sie mal.
Weil das System eben der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten entscheidet sich fundamental von, sage ich mal, der Ankunft von erwachsenen Asylbewerber, Bewerberinnen. Das ist auch gut so. Hier gilt nämlich der Vorrang des Kinder- und Jugendhilfesystems, damit letztlich des Kindeswohls. Das heißt, es gibt ein gesondertes Aufnahmeverfahren, eben auch behördlicherseits für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Die müssen nämlich durch das Jugendamt in Obhut genommen werden. Und da schließt sich dann eine sogenannte Clearing-Phase an, in dem erstmal die Fachkräfte des Jugendamtes klären müssen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wie geht es dem Kind? Wie geht es dem Jugendlichen? Was ist mit den Eltern? Gibt es eventuell die Möglichkeit einer Familienzusammenführung? Und natürlich auch gesundheitliche Fragen. Bestehen behandlungsbedürftige Erkrankungen? Wie ist der psychische Zustand? Das ist sozusagen alles erstmal im Rahmen der Clearing-Phase, wo die Kinder und Jugendlichen auch in speziellen Einrichtungen untergebracht werden. Und als einen der ersten Schritte im Clearing wird dann auch von den Jugendbehörden, von den Jugendämtern darüber entschieden, ob, und das ist die Regel, hier ein Vormund benötigt wird. Und dann geht das erstmal zum Familiengericht. Und die Praxis ist leider bundesweit immer noch so, dass in aller Regel zuallererst das Jugendamt als Vormund eingesetzt wird. Das ist gut, es gibt einen Vormund. Aber wir als Projekt mit den ehrenamtlichen VormundInnen kommen im Prinzip immer erst zeitlich nachgelagert zum Zuge, weil erst später dann häufig die Frage gestellt wird, Mensch, wünschst du dir vielleicht etwas anderes? Möchtest du vielleicht doch eine Einzelperson, eine ehrenamtliche Person an deiner Seite haben?
Haben Sie denn vielleicht doch mal ein selbstverständlich anonymisiertes Beispiel von einem unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, wo Sie das vielleicht mal konkret, mal ein bisschen plastisch erklären können, wie das wie die Verfassung war und wie man dann zu seinem Vormund, seiner Vormundin gekommen ist?
Ja, klar, also da haben wir ganz viele Beispiele. Also der Normalfall ist eigentlich der, dass die Fachkräfte in den Jugendhilfeeinrichtungen, die kennen ja die Kinder und Jugendlichen. Die sind jeden Tag mit ihnen zusammen, kümmern sich darum, dass sie morgens dann aufstehen und zur Schule gehen, wenn sie schon richtig hier angekommen sind. Und die sehen dann auch, Mensch, der zieht sich vielleicht ein bisschen zurück. Oder da ist da auch eine psychische Beeinträchtigung. Die rufen dann bei uns an und sagen, wir haben hier jemanden aus Afghanistan, der war sehr lange auf der Flucht unterwegs, ist jetzt zwar noch mit seinen Eltern per WhatsApp in Kontakt, aber ist sehr zurückgezogen und wirkt auch sehr traurig und hat zu seiner Amtsvormundin nur einen ganz geringen Kontakt und wünscht sich eigentlich nur noch mehr Unterstützung. Das ist dann für uns immer der Auslöser, dass wir erstmal selber den Jugendlichen kennenlernen, mit ihm sprechen, ihm auch erstmal klar machen, was bedeutet eigentlich Vormundschaft und was ist eigentlich eine ehrenamtliche Person. Das muss man ja auch erstmal als junger Mensch verstehen. Was ist eigentlich ein Ehrenamtlicher, der sich um dich kümmert? Ja, und wenn wir dann den Jugendlichen kennengelernt haben und er uns auch gesagt hat, was er sich so wünscht, vielleicht jemand, der einfach mal Freizeit mit ihm verbringt oder auch in der Schule bei den Hausaufgaben unterstützt, dann gucken wir bei den Ehrenamtlichen, die wir schon geschult haben, wer könnte auf dieses Profil, auf diese Wünsche und Bedarfe passen? Und dann rufen wir die Ehrenamtlichen an und sagen, hallo, jetzt ist es soweit, wir haben jemanden, den wir euch gern vorstellen wollen. Und dann gibt es ein erstes begleitetes Treffen zwischen dem Jugendlichen und dem Ehrenamtlichen. Da ist dann auch immer noch eine Fachkraft mit dabei und meistens auch jemand zum Dolmetschen. Ja, und dann reden die erstmal miteinander. Manchmal mit Händen und Füßen, manchmal schon auf Deutsch, manchmal in einer Sprache, die sie gemeinsam sprechen, beschnuppern sich und das ist, glaube ich, immer sehr spannend für alle Beteiligten.
Und dann muss es passen, ne?
Ja, na, wir lassen das schon ein bisschen Zeit. Wir sagen, trefft euch zweimal, trefft euch dreimal. Und wenn ihr dann sagt, ja, es passt, sagt uns Bescheid. Und dann wird es formell, weil dann schreiben wir an das Familiengericht, bitteschön, wir haben eine ehrenamtliche Person gefunden. Die beiden möchten das auch, dass die Vormundschaft jetzt übergeht. Dann gibt es dieses gerichtliche Verfahren, was leider auch noch mal eine gewisse Zeit dauert. Und dann kommt es dazu, dass der Ehrenamtliche, die ehrenamtliche Person hier zum Vormund bestellt wird.
Und dann Verantwortung für ein Kind und einen Jugendlichen dahingehend übernimmt, dass man diesen jungen Menschen begleitet, bis er volljährig ist, hier angekommen ist, ihn dabei unterstützt, rechtliche Fragen für ihn übernimmt und darüber hinaus an seiner Seite steht. Eine große Herausforderung und ein großartiges Engagement von diesen Ehrenamtlichen. Woher, lassen Sie uns ein wenig über die Kinder und Jugendlichen sprechen, woher kommen die? Aus welchen Ländern? Sie haben eben gerade Afghanistan angesprochen. Kommen die weltweit aus den uns bekannten Ländern, aus denen Menschen fliehen müssen, um bei uns Schutz und Sicherheit zu suchen?
Ich habe tatsächlich mal in unsere Statistik geguckt und habe auch selber ein bisschen erstaunt festgestellt, wir haben Jugendliche, Minderjährige bei uns, ich sage mal im Programm, aus über 30 Herkunftsländern in den letzten 5 Jahren. Da sind dann manchmal auch so, ich sag mal in Anführungszeichen, exotische Länder wie Peru mit dabei oder auch Kambodscha, was jetzt auch nicht unbedingt so im Fokus ist. Aber wenn man es mal auf den Punkt bringt, die Hauptzahl oder die größte Anzahl sind geflüchtete junge Menschen aus Afghanistan, das jetzt auch schon seit Jahren und auch wirklich zahlenmäßig weit vorne. Also das spiegelt sich auch wieder in den offiziellen Statistiken von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, wo einfach seit Jahren das Herkunftsland Afghanistan ganz vorne steht. Und wir alle wissen, warum. Wir wissen gerade jetzt seit August 2021, wo sich die Situation nochmal massiv verschlimmert hat, dass das einfach für ganz viele Familien der Grund ist, dass sie selber aus Afghanistan geflüchtet sind und dass dann eben sehr häufig eben die Kinder und Jugendlichen auf diesen weiten und sehr gefährlichen Weg sich nach Europa aufmachen und dann hoffentlich halbwegs unversehrt hier ankommen. Also von daher, das Herkunftsland Afghanistan ist bei uns ganz weit vorne und danach kommt Syrien, auch schon leider ja seit Jahren ein wirklich Land mit schwersten Menschenrechtsverletzungen, mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, großer Armut, wo es eben auch dazu kommt, dass viele Kinder, Jugendliche alleine sich auf den Weg nach Europa machen. Wenn ich mir die Zahlen weiter angucke, danach zahlenmäßig geht das schon ein bisschen runter. Wir haben noch viele Geflüchtete aus westafrikanischen Ländern, aus Gambia und Guinea, wo häufig noch eine andere Fluchtsituation, Fluchthintergrund gegeben ist. Und ansonsten, wie gesagt, verteilt es sich auf über 30 Länder. Genau.
Unvorstellbar eigentlich.
Ja.
Unvorstellbar, ja. Weil Afghanistan, afrikanische Länder, das ist ja nicht um die Ecke. Und ein Kind geht nicht ins Reisebüro, holt sich ein Ticket und landet nach so und so vielen Stunden in Frankfurt. Sondern das sind Kinder und Jugendliche, die sich auf einen langen, sehr gefährlichen Weg machen, um, wie Sie richtig sagen, hoffentlich unversehrt anzukommen, kann man sich eigentlich so überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich frage mich, welches Durchschnittsalter haben die Kinder? Also die Eltern sagen wahrscheinlich, du bist hier nicht mehr sicher, wir möchten, dass du überlebst, und schicken das Kind auf den Weg. Wie alt sind diese Kinder?
Also die meisten, die hier neu in Berlin oder in Deutschland ankommen, sind zwischen 15 und 16, 17, wenn sie hier ankommen. Also Jugendliche. Glücklicherweise gibt es selten Fälle, wo es sich wirklich um Kinder handelt von 9 oder 10 Jahren. Das ist wirklich eher die Ausnahme, gibt es aber auch. Was ich aber sehr erschreckend finde, es gab im letzten September hat Save the Children eine Studie veröffentlicht, wo sie sehr intensiv Kinder und Jugendliche befragt haben, die auf der Balkanroute nach Europa gekommen sind. Die Studie hat ein Zitat als Titel: Wherever we go, someone does us harm. Wo immer wir hingehen, irgendjemand verletzt uns. Ist wirklich ein sehr erschütternder Bericht, der wirklich zeigt, welche massiven Belastungen und Gefährdungen und auch wirklich ja, Verletzungen die Kinder und Jugendlichen auf der Flucht erleiden und dass die Fluchten auch enorm lange dauern. Die Studie sagt, die Kinder und Jugendlichen, die dort befragt worden sind, waren teilweise bis zu 4 Jahre auf der Flucht, bevor sie irgendwo einen sicheren Ort gefunden haben und sie haben massiv Gewalt erleiden müssen. Und das führt uns letztlich zu diesem großen politischen Thema Aufnahme von Geflüchteten in die Europäische Union. Ganz viel wird berichtet von Gewalt an Grenzen, an europäischen Außengrenzen durch Grenzschutzbeamte, durch Polizisten. Nackt ausziehen, in der Kälte rumstehen, bis hin eben auch zu sexualisierter Gewalt, wo eben die Kinder und Jugendlichen berichten, dass häufig dann eben die Fluchthelfer, die Schmuggler, die sie unterstützen, das auch schamlos ausnutzen und hier eben Gewalt antun, was viele Kinder und Jugendlichen erlebt haben. Und das muss man natürlich auch wissen, wenn wir jetzt Ehrenamtliche sagen, die sollen die Vormundschaft übernehmen. Wir bereiten sie auch darauf vor. Und wir wissen auch aus unserer Arbeit, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, unser Projekt ist eingebunden in ein psychosoziales Zentrum, was sich insgesamt um Geflüchtete kümmert. Und unser Schwerpunkt sind therapeutische Angebote für Geflüchtete. Und von daher ist hier eine wirklich notwendige Verzahnung eben unserer Vormundschaftsarbeit eben auch mit therapeutischen Angeboten, weil es sind viele Kinder und Jugendliche, die schon massive Beeinträchtigungen mitbringen, die Schlimmes erlebt haben, wo wir wirklich froh sind, dass sie dann hier in Berlin, wo unser Projekt arbeitet, erstmal zur Ruhe kommen können. Aber wo sich dann eben sehr, sehr häufig eben auch wirklich ergibt, sie brauchen professionelle Unterstützung im Rahmen von therapeutischen Angeboten.
Die Sie dann auch zur Verfügung stellen?
Ja, da sind wir sogar sehr froh darüber, dass wir mit dem Land Berlin jetzt schon seit einigen Jahren eine Kooperation haben, dass letztlich alle Kinder und Jugendlichen, die neu in Berlin einreisen, die Möglichkeit haben, sich in unserem Zentrum bei Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen vorzustellen, dass dort eben auch ein psychologisches erstes Screening gemacht wird, dass auch die Möglichkeit besteht, hier erste stützende Gespräche zu führen und zumindest für eine Anfangsphase wir auch die Möglichkeit haben, eben hier therapeutisch über einige Sitzungen zu begleiten. Und dann eben auch insbesondere zu gucken, ist das ein Kind, ist das ein Jugendlicher, der längerfristig therapeutischer Unterstützung bedarf, ja oder nein? Und wenn wir diese Bedarfe feststellen, dass wir dann auch eben durch die Kontakte zu den Jugendämtern das auf den Weg bringen können.
Wenn man Ihnen zuhört und Sie reden von 15, 16, 17-Jährigen, die kommen, Sie aber gleichzeitig wissen, dass Kinder und Jugendliche 1, 2, 3 bis zu 4 Jahren unterwegs sind. Ich finde, das muss man sich auch dann nochmal vergegenwärtigen. Das ist ein Kind, was mit 10 oder 11 sich auf den Weg machen musste, um Schutz und Sicherheit zu finden, als Kind und möglicherweise dann als Jugendlicher hier anzukommen. Da kann ich mir vorstellen, dass das, was an physischen und psychischen Verletzungen besteht, über eine lange Zeit einer intensiven Betreuung und Begleitung bedarf. Und wenn Sie sagen, dass Sie gemeinsam mit dem Berliner Senat sich um diese Kinder kümmern und gemeinsam mit einem psychosozialen Zentrum arbeiten, dann wäre meine Frage, wie gut können eigentlich Kinder aus Ihrer Erfahrung mit diesen Erfahrungen, Fluchterfahrungen umgehen? Ist das nicht etwas, was einen über lange, lange Zeit seines Lebens immer wieder begleitet?
Also aus meiner Sicht als Erwachsener, der auch schon lange mit Geflüchteten und auch mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen arbeitet, würde ich das voll unterschreiben. Das ist sicherlich ein Thema, was in der einen oder anderen Form die ja letztlich die geflüchteten Menschen ihr Leben lang beschäftigen wird, immer wieder kommen wird. Was ich aber auch wirklich sehr erfreulich finde, dass wir auch bei ganz vielen Kindern und Jugendlichen eine große Stärke sehen, dass sie es auch schaffen und dass man, wir probieren ihnen das auch immer vor Augen führen, zu sagen, das ist eine wahnsinnige Leistung, die du dort erbracht hast. Da waren viele schlimme Dinge, die du erleben musstest, aber du hast das geschafft.
Enorm.
Du warst so stark, dass du diesen Weg hierher geschafft hast, dass du dich durchgekämpft hast, trotz allem, was dort passiert ist. Und ich glaube, dieses Potenzial zu sehen und auch den Jugendlichen das zu vermitteln, hey, du hast hier schon wahnsinnig viel geleistet, das hilft ihnen auch sehr viel. Was nicht heißt, dass sie nicht dennoch therapeutischer oder auch andere Unterstützung bedürfen. Aber uns ist es auch ganz wichtig, immer, ich sage jetzt mal das Wort Opfer, nicht die Kinder und Jugendlichen nur als Opfer der Umstände zu sehen, sondern einfach auch sie darin zu bestärken, in welche Leistung sie erbracht haben und welche Möglichkeiten sie sich auch selber dadurch geschaffen haben. Und aus den Gesprächen mit den Ehrenamtlichen merke ich auch immer, wie sie sich selber auch darüber freuen, wenn sie sehen, welche Entwicklungsschritte die Jugendlichen machen. Und da gibt es ganz viele Auf und Abs. Da gibt es, das dann diese Fragen, der Aufenthalt ist nicht geklärt, da ist Heimweh, da ist die Sorge um die Eltern, was die Kinder und Jugendlichen auch immer wieder in tiefe Löcher wirft. Aber ganz oft wird uns auch berichtet, dass sie einfach da auch wieder hochkommen und dass sie auch mit Unterstützung, das ist, glaube ich, enorm wichtig, aber auch aus eigener Kraft sich immer wieder eben auch nach oben bringen und ihren Weg gehen. Und was ich immer besonders schön finde, Vormundschaft ist ja mit 18 vorbei, die Ehrenamtlichen bleiben in aller Regel weiter in Kontakt. Und manchmal kriegen wir dann Anruf nach 3-4 Jahren, wo dann uns der ehemalige Vormund eines mittlerweile 25-Jährigen erzählt, ach ja, wir sind immer noch in Kontakt und der ist jetzt nach München umgezogen und studiert da und es macht ihm total Spaß und er hat auch eine Partnerin gefunden. Und dann denke ich, ja, es ist ein harter Weg, aber viele schaffen es auch und kommen gut hier an und genau, haben letztlich den Weg in ein halbwegs normales Leben hier gefunden.
Wir können sehen, wie sie strahlen, wenn sie diese kleinen Geschichten dann erzählen, wie gerade jetzt zum Beispiel, wo sich die Dinge offenbar zum Guten fügen. Wie ist denn Ihre Geschichte? Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen? Was gibt Ihnen das? Und ja, was macht das mit Ihnen?
Ja, genau. Also ich bin jetzt Anfang 60 und Jurist vom Hintergrund. Ich habe Anfang der 90er Jahre meine erste Anwaltskanzlei eröffnet und bin dort dann, glaube ich, 15 Jahre als selbstständiger Anwalt tätig gewesen. Und das Thema Flucht und Migration hat mich schon immer beschäftigt. Und es war dann irgendwann ziemlich folgerichtig, dass ich auch in meiner anwaltlichen Tätigkeit mich hinterher eigentlich nur noch ausschließlich um Aufenthalts- und Asylrecht gekümmert habe. Und mir hat das immer enorme Freude bereitet, eben hier letztlich mit meinem juristischen Know-how Menschen an der Seite zu stehen und sie zu unterstützen, die einfach hier in eine ganz schwierige Situation kommen, weil sie einfach mit diesen ganzen rechtlichen Dingen, wie funktioniert Aufenthalt, wie funktioniert Asyl, massiv überfordert waren. Wir natürlich auch sehen müssen, dass die rechtlichen Voraussetzungen enorm schwierig sind, dass es eben überhaupt nicht einfach ist, hier Fuß zu fassen, ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Und das war für mich, sage ich mal, auch selber sehr schön, dass ich letztlich einen Beruf gefunden habe, wo ich ja nicht nur juristisch tätig war, sondern immer auch den Eindruck hatte, ja, ich mache ja auch was Sinnstiftendes und ich kann ja auch ganz gezielt einzelnen Menschen helfen, dass sie hier zumindest juristisch irgendwie ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und das natürlich auch immer als Kampf verstanden habe, als Kampf gegen Bürokratie, als Kampf gegen Politik, die ja auch heute noch manchmal in so einer Pendelbewegung bestimmte Verbesserung schafft, aber gleichzeitig auch wieder Verschlimmerungen einführt, die Grenzen weiter versucht dicht zu machen, Flüchtlinge versucht fernzuhalten, die ganze Asylpolitik außerhalb der Europäischen Union abwickeln zu lassen. Also das hat mich so gesehen mein ganzes Berufsleben begleitet. Und ich bin jetzt vor 4 Jahren hier in dem tollen Projekt Akinder gelandet und finde das wirklich, ja, letztlich für mich persönlich auch eine ganz tolle Sache, weil ich habe ein sehr nettes, engagiertes Team. Und wir haben einfach diesen direkten Kontakt auf der einen Seite zu den Jugendlichen, auf der anderen Seite zu den Ehrenamtlichen und können eben wirklich so ein bisschen aus Distanz, aber eben doch immer sehr eng eigentlich begleiten. Und ja, für mich ist das letztlich sehr befriedigend.
Und ich finde wunderbar, wenn ich höre und spüre, dass Sie bei den Kindern und Jugendlichen eben weniger die Opferperspektive, sondern die der Resilienz, des Mutes und der Stärke betonen. Und das ist es ja, was ich für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Jugendlichen mir so wünsche und was ich so bewundere, wenn die sich auf den Weg machen. Die Arbeit Ihres Akinder-Projektes haben Sie geschildert. Gibt es da ausreichend Unterstützung? Ist das ein Projekt, von dem Sie sagen, Sie arbeiten auch mit dem Berliner Senat zusammen? Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft angekommen ist.
Wir bekommen sehr viel Unterstützung. Was wir nicht ausreichend bekommen, ist, sage ich mal, finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand. Was uns nicht gelungen ist, was aber dringend notwendig wäre, dass die Angebote, die wir haben, dass die wirklich regelfinanziert sind, dass wir uns nicht von Jahr zu Jahr, von einer Förderung zur anderen, von einem Haushaltsjahr zum anderen hangeln müssen und letztlich auch enorm viel Energie da reinstecken müssen, damit wir überhaupt unser Personal und unsere Büroräume bezahlen können. Von daher, wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir immer wieder auch Partner an der Seite haben. Kann ich jetzt wirklich auch mal die UNO-Flüchtlingshilfe nennen, aber auch andere wie Terre des Hommes, wie die großen Spendensammelorganisationen Deutschland rundet auf, die wirklich dieses Thema Unterstützung von jungen Geflüchteten als ganz wichtig ansehen und uns daher auch immer wieder eben auch finanziell zur Seite stehen. Aber eigentlich bedarf es für unsere Arbeit eine durch die öffentliche Hand erfolgte Regelfinanzierung. Natürlich gibt es Phasen, da kommen sehr, sehr viele Geflüchtete, da steigt der Bedarf, dann gibt es wieder Phasen, wo vielleicht nicht so viele Geflüchtete ankommen. Aber was wir in den letzten Jahren erlebt haben, war wirklich so eine Achterbahnfahrt unter Motto, sind die Einreisezahlen in dem einen Jahr mal ein bisschen um 20-30% runtergegangen, wurde sofort radikal gekürzt. Und wir mussten dann erstmal wieder klar machen und kämpfen, dass trotzdem die Geflüchteten ja da sind und kommen und Bedarfe da sind. Und ja, das ist wirklich ein Thema, das uns letztlich nicht nur sehr beschäftigt, sondern auch sehr belastet, weil es uns von der eigentlichen und viel wichtigeren Kernarbeit fernhält. Und mir wäre es wirklich lieber, wenn wir unsere Ressourcen in vollem Umfang eben den geflüchteten Menschen zugutekommen lassen können, als uns immer in Gremiensitzungen um Finanzierungsfragen zu streiten.
Das heißt, die bürokratischen Hürden sind noch lange nicht genommen, sondern die Finanzierung steht immer wieder auf der Tagesordnung, um die Arbeit von Akinder auch im nächsten Jahr vernünftig fortsetzen zu können.
Ja, so sieht es aus. Also wir haben in Berlin und letztlich auch bundesweit jetzt seit dem letzten Jahr eine sehr, sehr große Krise bei der Aufnahme von jungen Geflüchteten. Es sind fast so viele im letzten Jahr gekommen wie 2015, 2016. Und das ganze Jugendhilfesystem, aber auch wir waren sozusagen durch die Mittelkürzung runtergefahren. Und jetzt war plötzlich das Land, was gesagt hat, ja, ihr müsst aber wieder auffahren, ihr müsst jetzt wieder neue Kapazitäten schaffen und wir geben euch auch Geld. Aber die Perspektive war im letzten Jahr erstmal, wir geben euch Geld bis zum Jahresende, also bis zum Ende letzten Jahres. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir Kapazitäten aufgebaut haben, neue Kolleginnen eingestellt haben, die jetzt tätig sind, die auch weiterarbeiten können und wollen und dass wir immer noch nicht die Gewissheit haben, dass wir auch in diesem Jahr ausreichend finanziert sind und vom nächsten und vom übernächsten Jahr ist noch gar nicht zu reden. Also das ist immer wieder neu Streit um Finanzierung beziehungsweise die öffentliche Hand, die immer sehr schnell dabei ist zu sagen, okay, es sind ja nicht mehr so viele gekommen, wir fahren wieder runter. Und wenn dann plötzlich die Not wieder groß ist, dann heißt es jetzt macht mal. Das ist sehr unerquicklich, sehr unerfreulich.
Wie jetzt zum Beispiel ausgelöst durch die Ukraine, hat das direkte Auswirkungen auch für Ihre Arbeit?
Ja, das war eine große Veränderung im letzten Frühjahr. Es sind ja sehr viele Millionen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland gelandet. Ganz viele eben auch über sozusagen den Berliner Hauptbahnhof und überhaupt Berlin als ersten Einreisepunkt. Es sind viele aus der Ukraine, unbegleitete Minderjährige, die nicht ganz alleine sind, die mit Familienangehörigen gekommen sind oder mit anderen Begleitpersonen, sodass der Bedarf für Vormundschaften gar nicht so groß ist bei den Geflüchteten aus der Ukraine. Was aber so ein bisschen unter dem Schirm ist, die Einreisezahlen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten insgesamt ist seit letztem Jahr so sprunghaft gestiegen, dass wir eigentlich die Zahlen von 2015-16 wieder erreicht haben. Ich bin neulich mal gefragt worden, wie viele unbegleitete Minderjährige gibt es denn eigentlich? Da habe ich gesagt, es sind im letzten Jahr 3.200 angekommen. Und da sagte die Person, was, so viele bundesweit? Da sagte ich, nee, das ist nicht bundesweit, das ist Berlin. Es sind 3.209 in Berlin im letzten Jahr neu angekommen. Das sind 4,5-mal so viel wie in dem Jahr davor. Und das stellt das gesamte Aufnahmesystem, das Jugendhilfesystem hier vor enorme Herausforderungen. Und das ist jetzt positiv formuliert Herausforderung. In der Praxis sieht es gerade so aus, dass die neu eingereisten Kinder und Jugendlichen untergebracht werden. Sie bekommen ein Dach über dem Kopf. Sie bekommen auch Verpflegung und Kleidung. Aber sie werden erstmal, ich sage es jetzt einfach mal so, in Hostels zwischengeparkt und müssen 4 bis 6 Wochen warten, bis sie das obligatorische Erstgespräch mit der Jugendverwaltung haben, wo dann die ersten Schritte eingeleitet werden. Das heißt, es gibt teilweise 2 bis 3 Monate keine Beschulung, keine Klärung des Aufenthaltsstatus, keine Vormundschaftsbestellung, sondern die Kinder und Jugendlichen sind wirklich in einer Warteschleife, wo letztlich die Versorgung sehr rudimentär ist. Und das ist wirklich ein Thema, was gerade so ein bisschen unter dem Radar läuft, obwohl es sich ja wirklich hier um besonders schutzbedürftige Minderjährige handelt.
Müsste man, wenn ich das ganz kurz in Klammern sagen darf, müsste man der Politik eigentlich sagen, ja, dann müsst ihr jetzt mal hochfahren.
Wenn sie runterfahren, dann können sie auch hochfahren.
Genau, das gilt ja dann auch für die Politik. Dann müssen auch die Jugendämter entsprechend ausgestattet sein. Gerade wenn man den Anspruch hat, wir wollen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ein gesondertes Verfahren haben, dann hat auch der Staat hier und damit wir alle unsere Hausaufgaben nicht erledigt und nicht gemacht.
Ja, absolut. Also ich glaube, diese Nachricht ist auch beim Land Berlin bei den zuständigen Stellen angekommen und sie haben auch tatsächlich im letzten Jahr massiv die Kapazitäten ausgeweitet. Aber hier rächt sich jetzt eben die Tatsache, dass es eben nicht ein regelfinanziertes Basisangebot gibt, sondern dass 2015, 2016 auch unheimlich viele Kapazitäten geschaffen worden sind, die dann in den Folgejahren 17, 18 radikal eingekürzt worden sind. Nicht nur bei uns, sondern auch bei ganz vielen anderen freien Trägern, die zum Beispiel Jugendhilfeeinrichtungen vorhalten. Mit der Folge, dass jetzt die Träger sagen, wenn wir jetzt was aufbauen, ist das jetzt wieder nur für ein halbes Jahr oder könnt ihr uns zumindest eine Planungssicherheit für 1 bis 2 Jahre geben, weil ansonsten machen wir das nicht. Das ist wirklich jetzt ein Riesenproblem und die Jugendämter sind auch massiv überlastet. Wir haben ja in Berlin für die unbegleiteten Minderjährigen eine zentrale Amtsvormundschaft, die Kraft Gesetzes maximal 50 Mündel betreuen dürfen. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Person, eine Fachkraft ist für 50 junge Menschen zuständig.
Schicksale.
Allein das ist viel zu viel. Ich habe letzte Woche mit einer Amtsvormundin gesprochen, die jetzt gerade 10 Jugendliche uns vorgeschlagen hat, dass die ins Ehrenamt überführt werden kann. Und sie sagte, sie ist so froh über jeden, den sie jetzt ins Ehrenamt überführen kann, weil sie schafft es einfach nicht, sich so um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern, wie sie es eigentlich will, weil die Fallzahlen so hoch sind, dass sie da einfach nicht hinterherkommt. Das ist kein Einzelfall, das betrifft alle. Und von daher muss hier wirklich das Land noch viel tun, um wieder zu einem Zustand zu kommen, wo die Kinder und Jugendlichen adäquat versorgt werden, so wie es das Gesetz eigentlich vorsieht.
Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 50 mal traumatische Geschichten, Schicksale, die da stattfinden und da ist eine Person zuständig. Wenn dann Familienzusammenführungen doch stattfinden, irgendwann wieder, erzählen Sie mal davon, wie muss man sich das vorstellen? Wie sind diese Zusammenführungen?
Ja, wenn man das sich mal von dem Ende anguckt, Familienzusammenführung, ist das ja die Situation, da kommt irgendwo ein Flugzeug hier am BER in Berlin an und Da sind dann am Flughafen ganz erwartungsvoll der Minderjährige, wahrscheinlich noch der Vormund mit dabei und andere Freunde. Und dann guckt man, Mensch, wann kommen die jetzt durchs Gate? Und das sind wirklich sehr berührende Szenen, wenn sich dann Eltern und Kinder wieder in die Arme nehmen, die teilweise jahrelang getrennt waren. Das sind dann wirklich Glücksmomente, glaube ich, für die Beteiligten. Aber das ist sozusagen erstmal so das vorläufige Ende. Das Ganze hat einen Vorlauf. Familienzusammenführung klingt erstmal so einfach, na klar. Und wenn ich gefragt werde, auch von den Ehrenamtlichen, naja, die Eltern dürfen doch bestimmt nachkommen, da fängt es dann schon mal an. Familienzusammenführung ist überhaupt kein Selbstläufer. Es gibt ganz viele Geflüchtete, die dauerhaft hier in Deutschland leben dürfen. Die haben kein Recht darauf, dass ihre Eltern nachziehen dürfen. Gesetzlich ist das bei uns so gebastelt, dass es sozusagen dieses Privileg des Familiennachzugs gilt nur für die Geflüchteten, die wirklich den Flüchtlingsstatus auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen oder zumindest den subsidiären Schutzstatus. Wenn wir jetzt nochmal zu Afghanistan gucken, da ist es derzeit statistisch so, dass alle unbegleiteten Minderjährigen kriegen einen Schutzstatus, aber die allermeisten bekommen nur das sogenannte Abschiebungsverbot, was für sie selber bedeutet, ja, sie dürfen in Deutschland bleiben, sie dürfen aller Voraussicht nach auch dauerhaft hier bleiben, aber sie haben damit kein Recht auf Familienzusammenführung. Und das ist für die Jugendlichen, wenn sie das erfahren, wirklich immer ein ganz herber Schlag, weil das ist immer so eine Doppelbotschaft. Da kommt die Nachricht vom Bundesamt nach dem Asylverfahren, hey, du hast was gewonnen, du hast einen Schutzstatus bekommen, toll, du darfst jetzt bleiben. Und dann die nächste Frage, was ist mit meinen Eltern, können die jetzt nachziehen? Und dann muss ihnen gesagt werden, nee, das wird nicht funktionieren, weil das ist rechtlich nicht vorgesehen. Das ist nicht nachvollziehbar, das verstehe ich nicht, das verstehen die Ehrenamtlichen nicht, das verstehen die Jugendlichen nicht, dass es hier Kinder und Jugendliche gibt, von denen wir alle wissen, die dürfen mit diesem Status dauerhaft hier leben, aber sie haben kein Recht, dass ihre Eltern nachziehen dürfen. Das ist wirklich krass. Und von daher, diese Glücksmomente am Flughafen, die gibt es, die sind auch sehr schön, aber sie sind leider eher die Ausnahme, weil tatsächlich diesen Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutz, der überhaupt Familienzusammenführung ermöglicht, kriegen eben nicht die meisten. Die allermeisten bekommen nur das Abschiebungsverbot. Und die Familienzusammenführung selber ist auch ein Prozess, der sich auch wieder über Jahre strecken kann. Das fängt damit an, die Eltern müssen in ihrem Heimatland zur deutschen Botschaft gehen. Bleiben wir bei Afghanistan, da gibt es seit Jahren keine deutsche Botschaft. Das heißt, die Eltern müssen einen Termin buchen in Pakistan oder in Indien bei der deutschen Botschaft. Termin stand dort über ein Jahr, bis es überhaupt einen Termin gibt, um den Visumsantrag anzubringen. Und dann fängt die Prüfung an, ob es überhaupt ein Recht auf Nachzug gibt. Und das kann sich alles dann, da werden manchmal die Familienzusammenhänge in Frage gestellt. Da heißt es ja, mach doch nochmal einen Bluttest, einen DNA-Test, ob ihr wirklich Mutter und Kind, Vater und Kind seid. Das heißt, wir haben Verfahrensdauern, selbst bei den Fällen, die vom Gesetz her einen Rechtsanspruch vermitteln, wo das Ganze 1 bis 2 Jahre dauern kann oder sogar länger. Und viele Fälle scheitern auch gänzlich. Man muss sich ja auch vorstellen, die Eltern in Afghanistan müssen sagen, die verlassen erstmal unser Land. Sie müssen das auch schaffen, nur um erstmal einen Termin bei der Botschaft wahrnehmen zu können, von dem noch nicht klar ist, dass daraus ein Visum resultiert und das Visum dann zum Flugticket führt. Also eine wirklich katastrophale Situation.
Ich möchte gerne nochmal auf die über 3000 Kinder und Jugendlichen kommen, die im letzten Jahr allein in Berlin angekommen sind und in den anderen Bundesländern natürlich auch Kinder und Jugendliche. Es gibt immer wieder Berichte von Kindern, die verschwunden sind. Im besten Fall wahrscheinlich zu Freunden, Angehörigen, wie auch immer. Im schlechtesten Fall allerdings mit der Situation Prostitution, Menschenhandel und all den wirklich zusätzlich schlimmen Rahmenbedingungen, die es da gibt für die einzelnen Kinder. Wie wird damit bei Ihnen umgegangen, mit denjenigen, die eben aus diesem System dann vollkommen rausfallen?
Ja, das ist genau diese Frage der verschwundenen Unbegleiteten ein Thema, was uns tatsächlich glücklicherweise in der Praxis nicht so viel beschäftigt, aber was doch immer wieder auf den Tisch kommt. Ich erzähle mal einen praktischen Fall, den wir letztlich, wie damit umgegangen sind, sehr positiv fanden. Der ist jetzt, glaube ich, vor anderthalb Jahren hat er sich ereignet. Da war ein Minderjähriger, der schon unter Vormundschaft eines Ehrenamtlichen bei uns war, untergebracht in einer Jugendhilfeeinrichtung und war einfach von heute auf morgen verschwunden. Und ist auch nach 24 Stunden nicht wieder aufgetaucht. Und was da passiert ist, war das, was wir uns für alle diese Fälle wünschen würden, dass das wirklich ernst genommen wird. Da ist die Hundestaffel alarmiert worden. Da hat es über dem Waldgebiet in der Nähe der Jugendhilfeeinrichtung einen Hubschrauberflug gegeben. Da gab es Befragungen von Freunden, SchulkameradInnen, anderen Eltern von Kindern aus der Schule, um genau aufzuklären, könnt ihr irgendwas sagen, wo ist dieses Kind geblieben? Das ist eigentlich die Reaktion, die immer dann erfolgt, wenn ein Kind verschwindet und niemand weiß, wo es ist. Weil man muss immer, wenn ein Kind verschwindet, davon ausgehen, hier besteht allerhöchste Gefahr. So gesehen, das haben wir wirklich sehr positiv wahrgenommen, dass hier so intensiv darauf reagiert worden ist. Warum ich das so ausführlich erzähle, das ist leider nicht die Erfahrung, die wir generell haben, sondern Sie haben es angesprochen. Es wird immer gesagt, naja, die unbegleiteten Minderjährigen, ganz viele verschwinden, weil sie einfach weiterreisen zu Verwandten irgendwo in Deutschland, weil sie nicht in Deutschland bleiben wollen, lieber nach Schweden oder Belgien gehen wollen. Da ist was dran. Diese Fälle kennen wir. Und ich sag mal, dieser Fall von dem Kind aus Spandau, was verschwunden ist, hat sich genau auch so aufgelöst. Glücklicherweise hat er sich 14 Tage später aus Belgien gemeldet, wo es Familienangehörige gibt, was vorher keiner wusste, zu denen er dann sozusagen aus eigenen Stücken und ohne vorher Bescheid zu sagen, dann weitergezogen ist. Da ist zum Glück also nichts passiert. Also was wir uns wirklich wünschen, ist, dass diese Fälle von unbegleiteten Minderjährigen, die einfach aus der Jugendhilfeeinrichtung verschwinden, genauso ernst genommen werden, als wenn jetzt meine Tochter, die ist 17, wenn die abends nicht nach Hause kommt und am nächsten Morgen auch immer noch nicht da ist und ich weiß nicht, bei welcher Freundin sie übernachtet. Die Praxis ist die, dass wir natürlich unseren Vormunden sagen, der erste Schritt ist, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufzugeben. Das ist auch klar, das ist auch wichtig. Dadurch wird eben erstmal dieses Verschwinden registriert. Aber was wir uns wünschen und erwarten, ist, dass dann eben die Polizei in diesen Fällen auch wirklich intensiv und ernsthaft ermittelt, wo kann das Kind geblieben sein? Und wenn es keine ganz konkreten und dann auch validierten Anhaltspunkte gibt, okay, da gibt es Verwandtschaft in Belgien oder in Schweden oder in Frankfurt und das auch abgeklärt wird, ob das Kind dort angekommen ist, dass dann eben gesucht wird mit den Mitteln, die normalerweise in vermissten Fällen von Kindern eben auch gemacht werden.
Ja, das möchte ich unterstreichen, denn für jedes Kind, egal woher es kommt, ist es wichtig, dass sein Verschwinden direkt bei den Behörden die Alarmglocken schrillen lässt. Nur so können wir dafür sorgen, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Kinder tatsächlich den Schutz und die Sicherheit bekommen, die ihnen zusteht. Und dafür arbeiten Sie und wir möchten uns ganz herzlich bedanken für diese großartige Arbeit und für dieses Gespräch.
Dankeschön. Ja. Alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.